The Pioneer Briefing, der Podcast.
We join you right now with breaking news from the Middle East. Israel has launched preemptive airstrikes against the Islamic Republic of Iran.
Videos from Tehran show smoke. You see it here billowing over the city. And now we're getting reports of explosions in Gulf Arab countries hosting U.S. military bases.
A missile fragment falling to the ground and exploding in Doha, the capital of Qatar. It's part of the retaliation from Iran after the U.S. and Israel launched a massive and ongoing military campaign across Iran.
Was viele seit Wochen befürchtet haben, ist nun eingetreten. Israel und die Vereinigten Staaten haben koordinierte Angriffe auf Ziele im Iran gestartet. Teheran reagiert mit Gegenangriffen. Donald Trump richtete sich in einer Ansprache direkt an die Menschen im Iran.
I say tonight that the hour of your freedom is at hand. Stay sheltered, don't leave your home. It's very dangerous outside. Bombs will be dropping everywhere. When we are finished, take over your government. It will be yours to take.
Stehen wir am Beginn eines größeren Krieges im Nahen Osten? Oder handelt es sich um eine kalkulierte Eskalation mit begrenztem strategischem Ziel? Israel spricht von der Abwehr einer existenziellen Bedrohung. US-Präsident Trump fordert offen einen Machtwechsel in Teheran.
This will be probably your only chance for generations.
Und der Iran droht mit einer, ich zitiere, vernichtenden Antwort. Was würde ein längerer Schlagabtausch für die Region und für die Weltwirtschaft bedeuten und droht eine Dynamik, die sich der Kontrolle aller Beteiligten entzieht? Darüber spreche ich jetzt mit Daniel Gerlach. Er ist Publizist, Orientalist, Chefredakteur des Magazins Zenit und einer der profiliertesten deutschen Kenner des Nahen Ostens. Herr Gerlach, ich freue mich, dass Sie heute hier sind.
Ich mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
Herr Gerlach, wir alle haben erwartet und geahnt, dass so etwas passieren würde. Wie und wann hat Sie denn die Nachricht dieser Angriffe heute erreicht?
Heute Morgen, als ich aufgewacht bin. Ich bin mitten in der Nacht mal aufgewacht und habe nachgeschaut. Es ist ja oft so, dass solche Angriffe, was heißt oft, so oft ist es nicht vorgekommen, aber dann in der Nacht stattfinden. Es war eine helle Nacht, eine Mondnacht und erstaunlich war dann schon, dass am Morgen bei helllichtem Tag dieser erste Angriff erfolgt ist. Dass ein solcher Angriff passieren würde, haben Sie schon eingangs gesagt, damit haben viele Menschen gerechnet. Es wurde ja auch immer wieder in Aussicht gestellt und das Ausmaß des amerikanischen Militäraufmarschs und auch die Detailplanung deutete darauf hin. Aber ich denke trotzdem, dass die Entscheidung, diesen Schritt tatsächlich dann wirklich zu gehen, Trump erst in der vergangenen Woche gefällt hat.
Warum? Wie kommen Sie darauf?
Ich denke, für Trump war das eine Kosten-Nutzen-Abwägung. Ich denke, das hat nicht nur innenpolitische Gründe, aber wenn die vergangenen 10 Tage, abgesehen von den Verhandlungen mit den Iranern, für Trump anders gelaufen wären, wenn es die Epstein-File-Diskussion nicht wieder gegeben hätte, wenn es diese Niederlage vor dem obersten Gerichtshof nicht gegeben hätte bezüglich seiner Zollpolitik, die schlechten Aussichten bezüglich seiner Beliebtheit und der Midterms, dann hätte sich Trump vielleicht anders verhalten. Das sind alles Faktoren, die eine Rolle spielen. Aber definitiv ist es so, dass ein solcher Angriff geplant ist, lange vorbereitet wird, dass auch die Abstimmung mit den Israelis natürlich lange Zeit in Anspruch genommen hat. Und dann ist eben die Frage, stehen die Zeichen jetzt gerade günstig, um so einen solchen Schritt zu gehen? Und es scheint so, dass man den besonders waghalsigen Teil, also den riskanten Teil dieser ersten Schläge, den Israelis überlassen hat.
Und zwar, gehen wir mal auf die Schläge ein. Was wissen wir über die Qualität dessen, was da gerade passiert ist, über die militärische Qualität?
Ich gehe davon aus, dass tatsächlich das der Anfang einer größeren Operation ist. Nicht nur deswegen, weil Trump das gesagt hat, sondern auch, weil die Ziele, die man angegriffen hat, darauf hindeuten. Und man muss wirklich jetzt auseinanderhalten, was ist gesicherte Information, also über die tatsächlichen militärischen Erfolge und die Ziele, die ins Visier genommen und die getroffen wurden, und dem, was so in sozialen Medien herumgeistert an Nachrichten, wer alles jetzt gestorben ist, wer alles angegriffen wurde. Unbestätigte Nachrichten, die natürlich auch Teil einer groß angelegten psychologischen Kriegführung sind, beziehungsweise einer strategischen Kommunikation, die den Gegner herausfordern, verunsichern soll und natürlich eigene Dynamiken entfachen soll. Ich habe den Eindruck, das deckt sich zum Teil mit dem, was Trump gesagt hat. Er sagte ja, wir wollen den Gegner militärisch schwächen, wir wollen die iranische Marine zum Beispiel auch, da hat er ganz konkret angesprochen, ins Visier nehmen. Wir unternehmen Schläge auf die politische Führung des Landes. Das hat man zum Teil wahrgemacht, aber der ganz große Feldzug ist das noch nicht gewesen. Es gibt relativ wenig Angriffe tief ins iranische Territorium hinein. Wir reden jetzt natürlich gerade, es kann sich stündlich ändern, die Situation. Es hat relativ viele Angriffe gegeben auf Militärbasen oder militärische Ziele in der Region Persischer Golf, also entlang der Küste Persischer Golf, von der Provinz Balochistan, die Golfküste hoch, im Grunde die Grenzregion, was darauf hindeutet, dass man eben die iranischen Kurzstreckensysteme ausschalten möchte, das, was geblieben ist von der iranischen Luftverteidigung, und verhindern möchte, dass Iran den Persischen Golf, der eines der zentralen Operationsfelder der Amerikaner ist, im Grunde mit den Raketen bestreichen kann. Die Straße von Hormuz, also diesen Flaschenhals, der den Persischen Golf vom Indischen Ozean trennt, schließen kann. Das sind alles Szenarien, bei denen die Amerikaner damit rechnen müssen, dass sie selber Truppen verlieren. Und das ist das, was die Amerikaner auf gar keinen Fall wollen. Sie wollen maximalen Impact erzielen und dabei die eigenen Verluste reduzieren. Trump hat aber auch in seiner Rede gesagt, und da widerspricht er natürlich dem, was er früher immer gesagt hat, dass das so ein Krieg wäre, wo es völlig normal ist, dass der Opfer kostet, dass Menschen dabei ums Leben kommen, dass auch Soldaten dabei ums Leben kommen, hat die amerikanische Öffentlichkeit darauf eingeschworen und hat gesagt, dieser Krieg ist eine noble cause, also eine edle Sache, wo es nicht nur um die amerikanische Sicherheit gehe, sondern auch darum, die politische Landschaft in Iran zu verändern.
Er hat ja auch die iranische Bevölkerung direkt angesprochen, und mehr oder weniger gesagt, wenn wir durch sind, dann übernehmt ihr das Zepter und macht eine Revolution und sucht euch eure Regierung aus. Bleiben wir nochmal kurz bei den Schlägen. Ist ersichtlich, dass es eine Aufteilung gibt in der Frage, was machen die US-Amerikaner und was macht Israel?
Alles noch sehr unklar, aber ich hatte schon den Eindruck, deswegen sagte ich anfangs, dass ich den Eindruck habe, dass man die etwas waghalsigeren Operationen, also zum Beispiel die Angriffe im Stadtgebiet Teheran, die auch eine gewisse symbolische Politik verfolgten, also Angriffe auf Ziele der iranischen politischen Führung, dass man das erstmal den Israelis überlassen hat. Es gab, und das war eigentlich, glaube ich, eine der symbolischsten Momente, und das ist auch buchstäblich das Video, mit dem ich aufgewacht bin, dass Iraner berichtet haben, dass das Beit Rahbar, also das Haus des, also das Anwesen des Revolutionsführers, direkt angegriffen worden sei. Das war unabhängig davon, ob der Revolutionsführer da noch gewesen ist oder nicht, wovon vielleicht eher nicht auszugehen ist, ein Zeichen, wem dieser Angriff gilt. Und das ist schon eine andere Qualität.
Nämlich dem Mullah-Regime.
Ja, nicht nur dem Mullah-Regime, sondern dem Revolutionsführer, also dem obersten Rechtsgelehrten, dem Chef, dem Autokraten der Islamischen Republik.
Von dem es ja heißt, er sei nicht mehr im Iran.
Das sind Nachrichten, die verbreitet wurden. Es gibt auch israelische Medien, die verbreitet haben. Sie gehen davon aus, dass er verletzt sei oder tot sei, aber das ist unbestätigt. Es gab eine merkwürdige, vielleicht etwas ungeschickte, auch verwirrende Antwort des iranischen Außenministers Araghchi, der, glaube ich, im Interview mit NBC gesagt hat, soweit er wisse, sei Khamenei noch am Leben. Und wenn jemand aus dieser Funktion heraus sagt, soweit er wisse, dann klingt das jetzt nicht so, als sei er davon hundertprozentig überzeugt.
Ja.
Aber da soll man auch nicht zu viel hineininterpretieren. Es scheint doch so zu sein, dass nicht nur wir damit gerechnet haben, sondern insbesondere das iranische Regime damit gerechnet hat, dass ein solcher Angriff bevorsteht. Dass die Stimmung so war, hängt natürlich auch damit zusammen, dass man bei so einem Angriff immer in der Situation ist, man möchte den Feind so weit wie möglich überraschen, aber man möchte natürlich auch die Verbündeten und die eigenen Leute einigermaßen warnen und darauf vorbereiten. Das gilt zum Beispiel für US-Personal in den Botschaften in der Golfregion, die ja auch ganz konkret die Menschen aufgefordert haben, Unterschlupf zu suchen, sich mit Medikamenten auszustatten, wenn sie welche brauchen und so weiter. Und das bedeutet natürlich dann immer auch, dass man möglicherweise sowas rausschickt, um einen falschen Alarm zu geben, um den Gegner eben zu verwirren, aber auch darauf hindeuten kann, dass man tatsächlich einen solchen Angriff plant. Die Reaktion der Iraner ist schwer zu lesen derzeit. Ich habe fast den Eindruck, dass die noch entgegen dem, was man angekündigt hat, etwas zurückhaltend war, auch wenn man Ziele in der Golfregion angegriffen hat, weil man vielleicht tatsächlich glaubt, man könnte diesen Schlagabtausch, wie Sie eben gefragt haben, begrenzen. Und dann wieder in Verhandlungen treten. Das heißt, das iranische Regime scheint immer noch überzeugt davon zu sein, dass es diesen diese militärische Konfrontation überstehen kann.
Und dass man dann wieder zurück an den Verhandlungstisch kehrt.
Das ist zumindest die, sind die Nachrichten, ich meine, das Regime lebt in seiner eigenen Welt, aber das sind die Nachrichten, die man hört. Das Problem bei der iranischen Raketenabwehr ist im vergangenen 12-Tage-Krieg im Sommer, da kamen ja vor allem Lang- und Mittelstreckenraketen zum Einsatz, die jetzt in der Golfregion reichen Kurzstreckenraketen, und davon haben die Iraner ein beträchtliches Arsenal. Das haben sie auch eingesetzt und sie haben auch wahrgemacht, was sie angedroht haben, nämlich, dass sie die Region angreifen, also amerikanische Ziele in der gesamten Golfregion. Aber dennoch haben sie damit verhältnismäßig wenig Schaden angerichtet. Sie haben einige Ziele getroffen, beispielsweise anscheinend das amerikanische Marinehauptquartier in Bahrain, wo die Amerikaner aber vorher schon deutlich gemacht haben, eigentlich ist das gar nicht unsere größte Sorge, das ist relativ klein, das ist auch evakuierbar. Aber sie haben zum Beispiel nach Riyadh Raketen geschossen, nach Katar, nach Kuwait, also auf amerikanische Ziele in der gesamten Region, natürlich auch nach Israel. Und da ist die iranische Seite in einer schwierigen Situation, weil wenn auf der einen Seite möchte sie vielleicht nicht das ganze Arsenal verballern, aber wenn sie es nicht tut, dann muss sie damit rechnen, dass das Material am Boden zerstört wird. Mhm. Und deswegen ist die Frage, wenn man es einsetzen möchte, muss man es früh einsetzen. Und das ist teilweise geschehen, aber es hat eben bisher nicht den Schaden verursacht, den die Iraner angedroht haben. Daraus kann man ableiten, dass das iranische System schwächer ist als erwartet. Man kann aber auch davon ableiten, dass man immer noch denkt, man befindet sich hier in einem proportionalen Schlagabtausch und geht noch nicht bis zum Äußersten.
Will noch nicht ganz eskalieren. Sie haben eben gesagt, das war jetzt nicht die größte Sorge der US-Amerikaner. Was in diesem Zusammenhang ist denn sozusagen die größte Sorge? Was sind die sensiblen Punkte, die die Amerikaner, die US-Amerikaner in diesem Fall haben?
Also ich kann mich da nur auf Gespräche mit Fachleuten beziehen, unter anderem mit einem ehemaligen hochrangigen Mitarbeiter des Pentagon, der mir vor einigen Wochen gesagt hat, wir hatten weniger Sorge bezüglich Angriffen auf militärische Ziele, sondern beispielsweise auf zivile Ziele der USA in der Region, wie Botschaften von Baku bis die Golfküste runter, also von Aserbaijan, also alle angrenzenden Länder in der Region, auch Ölfirmen und andere zivile Ziele, und dass die militärischen Ziele, Angriffe auf militärische Ziele kalkuliert seien und zum Teil auch man die Möglichkeit hätte, sie abzufangen. Es gab damals, als Trump, Sie erinnern sich, im Januar, als die Protestwelle niedergeschlagen wurde in Iran, da hat Trump ja gesagt, we are locked and loaded. Also wir sind entsichert und wir können jederzeit losschlagen, wenn das iranische Regime die Bevölkerung niederschießt. Das stimmte nicht. Damals hatten die Amerikaner die Möglichkeit nicht. Die hatten drei größere Flotteneinheiten in der Region. Die hatten eine begrenzte Anzahl von Raketenmarschflugkörpern, die sie hätten einsetzen können gegen iranische Ziele. Wenn sie lieber verschossen hätten, dann wäre es das gewesen. Und sie hätten wenig Möglichkeiten gehabt, einen Gegenangriff abzuwehren. Das hat sich natürlich dramatisch verändert seitdem, durch die Präsenz von drei Flugzeugträgerverbänden in der Region, wovon einer quasi das Ganze noch komplettiert hat, die Gerald Ford, die ins östliche Mittelmeer gegangen ist, um in Israel, also an der Levante-Küste vor Israel, hinter das Ziel zu kommen, um dann eben dafür zu sorgen, wenn es Raketenbeschuss aus Iran gibt, dass man dann den Himmel über der Levante, über Israel, Jordanien, Syrien besser abdecken kann. Und deswegen wartete man wohl noch darauf, bis die Gerald Ford dort im östlichen Mittelmeer tatsächlich einsatzbereit ist.
Wir alle haben ja erwartet, dass das passieren würde. Wie vorbereitet war denn das iranische Regime? Was lässt sich aus den Reaktionen herauslesen, wie sehr man vielleicht Bescheid wusste, dass es jetzt bald passiert?
Also wir alle waren darauf nicht, haben nicht das erwartet, weil man konnte das bis zum Ende nicht erwarten. Es zeichnete sich jetzt in den letzten Tagen ab, aber natürlich hätte es auch sein können, dass Trump in der letzten Minute sagt, er macht es doch nicht.
Das stimmt, also, aber keinen von uns hat das ja jetzt überrascht, dass das passiert ist.
Nein, das ist vermutlich richtig, wobei ich auch zu denjenigen gehört habe in den letzten Wochen, die es eher für wahrscheinlich gehalten haben, dass die Amerikaner im letzten Moment dann doch versuchen, noch so einen gesichtswahrenden Deal zu bekommen, wo Trump sagen kann, ich habe die Iraner in die Knie gezwungen oder zumindest diese Hoffnung hatte. Und die Staaten der Region, die Golfstaaten, die Türkei, haben ja auch sehr viel dafür getan, um eben diese Erwartung zu kreieren, dass Trump mit einem Sieg vom Feld gehen kann, ohne dass man einen Krieg vom Zaun bricht. Das iranische Regime rechnet mit solchen Situationen, denn Iran, es gehört zur DNA der Islamischen Republik und des Regimes, dass man davon ausgeht, dass Amerika irgendwann kommt und seine Drohung wahrmacht und seine Rolle des großen Satans spielt und versucht, das Regime mit Gewalt zu stürzen. Gleichzeitig hat man sich immer zugute gehalten, die Amerikaner haben im letzten Moment immer einen Rückzieher gemacht und haben es nicht geschafft, haben sich nicht getraut, denn sie haben viel negative Erfahrungen mit solchen Operationen gehabt, die sich auch auf amerikanische Innenpolitik ausgewirkt haben. Und insofern ist es auch von amerikanischen Sicherheitsfachleuten immer wieder zu hören gewesen, dass die Trump-Administration heute mit vorherigen Administrationen nicht vergleichbar ist, auch nicht mit der ersten Trump-Administration. Und dass Trump zwar sich als Dealmaker und als großer Blöffer inszeniert hat, aber doch hier irgendwie der Ansicht ist, das ist der historische Moment, wo ich das schaffen kann, was kein amerikanischer Präsident vor mir geschafft hat und sich getraut hat, nämlich diesen ja auch zum Erzfeind stilisierte Mittelmacht im Nahen Osten, die keine wirkliche reale Bedrohung für die USA darstellt, in die Knie zu zwingen. Mm. Und und ich denke auch, dass Trump da von Netanyahu bestätigt wurde in diesem Selbstbild, dass Netanyahu ihm gesagt hat, guck mal, du und ich, wir sind anders als die anderen.
Wir können etwas Historisches tun.
Genau, wir sind nicht so feige wie die anderen, wir sind bereit und wir sind in der Lage, wir trauen uns, alles in die Waagschale zu werfen und heroisch Risiken in Kauf zu nehmen und wir werden obsiegen und dass Trump da durchaus mitgegangen ist.
Mhm. Es gibt im Iran Internetsperren, es ist super schwierig herauszufinden, was vor Ort los ist, was die Menschen denken und dennoch, sie kennen Menschen im Iran, sie sind vernetzt. Was wissen wir über den Blick der Zivilgesellschaft auf das, was jetzt passiert ist? Wie viel Hoffnung ist da? Ich meine, kein Mensch freut sich wahrscheinlich über einen Krieg, der jetzt ausbricht. Aber wie viel Hoffnung ist damit verbunden, sich dieses leidigen Regimes zu befreien?
Das ist ein sehr kontroverses Thema, weil viele, insbesondere politische Aktivisten und Meinungsführer, für sich in Anspruch nehmen, sie wüssten, was die Menschen im Iran wollen oder denken. Nochmal, das ist ein Volk von 90 Millionen Menschen. Davon gibt es eine Minderheit, aber einen kritischen Teil, die der Ansicht sind, dass egal was für ein Regime da herrscht, wir sind ein Nationalstaat, wir sind eine stolze Nation und wir akzeptieren das nicht, dass irgendjemand sich in unsere Politik einmischt und wir angegriffen werden. Es gibt aber auch einen großen Teil der Bevölkerung, die erlebt haben, mit welcher Brutalität das Regime gegen die Menschen vorgeht und bereit ist, bestimmte Opfer in Kauf zu nehmen dafür und auch bereit ist, einen Militärschlag von außen zu unterstützen, wenn er zu dem Ziel führen sollte, dieses Regime zu beenden. Gibt es durchaus. Und ich denke, das ist in solchen Situationen nicht unbekannt und auch nicht widersprüchlich, dass man auch
jeder Einzelne beides in sich trägt.
Genau.
Ja, klar.
Beides möglich ist. Ja. Also man hat es in diesem Zwölftagekrieg im vergangenen Sommer gesehen, da hatte ich den Eindruck, und das ist, wie gesagt, auch nur ein Eindruck von außen, dass viele Menschen wütend waren auf die Amerikaner und insbesondere auf die Israelis. Da sind auch viele Menschen in Teheran zu Tode gekommen durch die Angriffe. Das waren keineswegs nur chirurgische Angriffe, die einzelnen Revolutionsgardisten gegolten haben, sondern da sind auch Zivilisten ums Leben gekommen und viele Menschen hatten panische Angst. Aber dieser Rally Around the Flag-Effekt, den das Regime erhofft hatte, dass die Iraner hinter dem Regime vereint, der hatte auch nicht stattgefunden. Nun ist in der Zwischenzeit etwas passiert, was natürlich die Israelis und die Amerikaner massiv mit eingepreist haben. Und das ist die blutrünstige Niederschlagung dieses Aufstands im Januar.
Ja.
Denn da ist ein Blutzoll gefordert worden, da ist mit einer Brutalität vorgegangen worden, die einen Weg zurück relativ schwer macht und die, glaube ich, auch für viele Menschen nochmal ein anderes Denken befördert hat, was dieses Regime betrifft und was die Sehnsucht betrifft, dieses System abzuschütteln.
Mhm.
Aber wie gesagt, diese Emotionen sind widersprüchlich und für viele Menschen, denke ich, ist das auch einfach eine traumatische Erfahrung. Sie haben das in den 80er Jahren im Golfkrieg erlebt. Die Boomer-Generation in Iran, das sind diejenigen, die so Anfang der 80er Jahre geboren sind, die haben ihre frühen Kindheitsjahre unter schutzlos quasi unter irakischen Bombardements der Hauptstadt Teheran verbracht.
Mhm.
Und Menschen haben das ihr Leben lang immer noch in sich getragen. Wenn sie irgendwo eine Explosion gehört haben, dann waren sie plötzlich wieder in diesem Erleben der 80er Jahre. Und das ist natürlich eine Erfahrung, dieses Gefühl, unabhängig davon, von wem man beherrscht wird, schutzlos Bombardements und Angriffen ausgesetzt zu sein, die ist prägend. Und ein anderer Punkt ist natürlich, man kann abstrakt und theoretisch darüber sprechen, wie viele Opfer es sich lohnt zu erbringen, um einen politischen Wechsel herbeizuführen, aber nicht dann, wenn es einen selbst und die eigene Familie und das eigene Umfeld betrifft. Und ich glaube, da muss man schon ein bisschen weniger vom so Wunschdenken ausgehen und sagen, naja, das ist ja gut für die Iraner, dass das jetzt passiert, sondern da ist die Situation tatsächlich etwas komplexer.
Absolut. Aber man kann doch schon sagen, dass dieses Regime keine Zukunft mehr hat. Und zwar nicht nur auf lange Sicht nicht, sondern das ist doch das Ende des Mullah-Regimes.
Ja, wobei die Frage ist, das hatten wir neulich einmal in der Diskussion, als Friedrich Merz gesagt hat, die Tage dieses Regimes sind gezählt. Was bedeutet keine Zukunft? Wenn Sie sagen, keine Legitimation, dann gebe ich Ihnen recht. Selbst, das beobachte ich seit Jahren.
Aber keine Legitimation bedeutet ja, das wissen wir leider häufig nicht, dass es auch bedeutet, keine Macht.
Exakt.
Ja.
Ich beobachte das seit Jahren, dass selbst Vertreter des iranischen Regimes, Diplomaten, Wissenschaftler, Thinktanker, also Menschen, die quasi eher die Position des Regimes auch vertreten, die auch zum Teil der Nomenklatur angehören, überhaupt kein Interesse daran hatten, dieses Regime zu verteidigen. Man spürte auch in Gesprächen von überhaupt niemandem mehr irgendeine ideologische Überzeugung. Mhm. Man hat dann immer nur noch abgehoben auf Iran als Nationalstaat und wir als Nation, aber die Islamische Republik, das Regime war im Grunde so diskreditiert, dass selbst aus dem Inneren des Machtapparates heraus eigentlich kaum noch jemand, bis auf eine ganz kleine Minderheit, Interesse daran hatte, das rhetorisch-ideologisch noch zu verteidigen. Mhm. Und es war zum Teil natürlich eine gewisse Wendehälsigkeit und ein gewisser Zynismus, aber auch eine gewisse Resignation dabei.
Und Entfremdung, ja.
Genau, und insofern denke ich schon, was Legitimation betrifft, hat dieses System keine Zukunft. Das bedeutet aber nicht, dass diejenigen, die Macht in den Händen halten, nicht die Möglichkeit haben, sich zu erhalten, ihre Eliten zu erhalten und dieses System auf die eine oder andere Weise so lange fortzusetzen, bis es so sklerotisch ist und so zerfällt, dass es irgendwann in etwas anderes übergeht. Wenn man sich überlegt, dass es tatsächlich eine solche, die größte Militärmacht der Welt braucht, um die politische Situation in Iran zu verändern. Mit dieser Militärmacht können sie alles verändern. Dann ist es schon auch bemerkenswert, welche Zähigkeit dieses Regime hat, das eben sehr, sehr viel durchdrungen hat. Und das versteht man auch nur, wenn man begreift, dass es sich dabei nicht um eine Ein-Mann-Diktatur handelt, auch nicht um eine Diktatur von ein paar verrückten Klerikern, sondern um ein System, was in gewisser Weise alle Bereiche des gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Lebens durchdrungen hat und es auch geschafft hat, eine kritische Masse von Menschen an der Macht zu beteiligen, die ein Interesse daran haben, dass sich das fortsetzt.
Dass das System aufrechterhalten bleibt. Das klingt so ein bisschen wie ein Netz, das sich durch alles durchzieht, eingeflochten ist in alle Lebensbereiche und bringt mich zur Frage, ob sich ein derartiges System militärisch überhaupt vernichten lässt.
Als Historiker habe ich da keine Beispiele, wo ich sagen könnte, ja, da und da hat das so und so funktioniert. Natürlich sind Umsturzprozesse oft eine Folge von inneren und äußeren Machteinwirkungen. Aber die Frage ist legitim. Sie ist völlig berechtigt und sie ist auch nicht beantwortet. Auch nicht von denjenigen beantwortet, die Szenarien dafür entwickelt haben, wie jetzt ein Sturz des Regimes ablaufen könnte. Schon gar nicht von Trump, der sagt, ja, also wenn wir jetzt fertig sind, er hat ja wirklich gesagt, Achtung Leute, es wird jetzt überall Bomben hageln. Also wenn man sowas sagt, ja, dann meint man das auch. Zieht euch bitte zurück, haltet den Kopf unten, bleibt in euren Häusern. Gehen wir mal davon aus, dass es da nicht sicherer ist. Und wenn wir fertig sind, dann ist es eure einzige Gelegenheit, in einer Generation dann die Macht zu übernehmen. Er richtet sich an keinen spezifischen Akteur, sondern er ruft einfach das stolze iranische Volk auf, jetzt die Macht zu übernehmen. Ich habe nicht den Eindruck, das bedeutet nicht, dass es keine Veränderung geben kann, aber dass jemand im Weißen Haus sich über diesen genauen Faktor Gedanken macht, wie das eigentlich ablaufen soll.
Womit wir bei der Frage nach dem Messi danach wären. Das eine ist, das Regime oder dieses System zu enthaupten. Und die andere Frage ist, was kommt danach? Und bei der Frage der Opposition, der sozusagen Schlagkraft, aber auch der Integrierung der Opposition und der unterschiedlichen Gruppen darin, ist ja der Iran ein besonders komplexes und kompliziertes Feld. Viele schauen jetzt natürlich auf den Sohn des Schahs, der sich in den vergangenen Monaten ja sehr, sehr medienaffin gezeigt hat. Er war in München zur Münchner Sicherheitskonferenz. Er hat eine, so nehme ich das wahr, eine echte Hardcore-Fanbase in der Qualität, vielleicht nicht unbedingt in der Quantität. Was ist, also welche Szenarien sind jetzt zu erwarten, ausgehend von dem Punkt, dieses Regime gibt es nicht mehr?
Na, zu diesem Punkt müsste man ja erstmal kommen. Und das eine geschieht ja nie ohne das andere.
Mm.
Es ist ja völlig undenkbar, dass ein Regime jetzt nicht mehr gibt und ein Vakuum entsteht. Und dann kommt jemand und füllt das. Diese Prozesse laufen ja ineinander. Wenn es tatsächlich so sein sollte, dass das Regime, und mit dem Regime müssen wir uns überlegen, wer sind dann die Personen, so geschwächt sind, dass sie nicht mehr in der Lage sind, das Kommando zu führen.
Mhm.
Das sind ja die zwei Punkte. Erstens, gibt es jemanden, der das Kommando führt, die Macht auszuüben? Und gibt es die Instrumente, die Macht auszuüben? Das heißt, gibt es genügend Gefolgschaft, die dafür sorgt, dass das Regime die Gewalthoheit hat?
Mhm.
Wenn einer dieser beiden Faktoren wegfällt, wenn es entweder kein Kommando mehr gibt oder aber keine ausführenden Organe, dann kann es ja nicht funktionieren. Und einer dieser beiden Faktoren müsste da zuerst wegfallen und etwas anderes müsste an seine Stelle rücken. Und da ist eben die Frage, also entweder heißt das, auf der Befehlsempfängerebene müsste verweigert werden oder andere Mächte reinrücken, die quasi nach oben wirken.
Mm.
Oder aber, ich hoffe, es ist nicht so theoretisch, auf der befehlserteilenden Ebene müsste einfach jemand anders reinrücken und andere Befehle geben.
Ja,
dann haben sie irgendwie einen Machtwechsel erreicht. Und das passiert ja selten so sauber. Sie können das Regime schwächen, können das Regime enthaupten. Und dann gibt es die Möglichkeit, dass aus dem bestehenden Machtapparat selber jemand reinrückt. Das nannte man so klassischerweise die bonapartistische Lösung. Also jemand aus dem Militär übernimmt die Macht, schafft einen autoritären Apparat, also bonapartistisch wegen Napoleon Bonaparte natürlich, und schafft einen autoritären Apparat, der jetzt nicht demokratisch ist, der auch nicht unbedingt die Revolution vollendet, aber der irgendwie beim Volk eine gewisse Anerkennung hat und vor allem das Stabilitätsversprechen erfüllen kann.
Mhm.
Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist das völlige Chaos. Das Regime bricht zusammen, jeder rennt in die verschiedenen Himmelsrichtungen davon und es organisieren sich politische Gruppen, möglicherweise auch bewaffnete Gruppen und tun sich entweder zusammen oder kämpfen um die Macht.
Mhm.
Die dritte Möglichkeit ist, das Regime wird enthauptet und es kommt eine ausländische Armee, die einmarschiert und gemeinsam mit Volksgruppen oder Verbündeten und Aufständischen im Land die Macht übernimmt. Das sind so die Szenarien. Die Amerikaner haben gesagt, dass sie nicht bereit sind, mit einer Armee, in Iran reinzumarschieren. Und wie gesagt, das ist nicht Libyen, das ist auch nicht mal der Irak, sondern das ist eines der größten Länder, einer der größten Flächenstaaten der Region, ein Land mit 90 Millionen Menschen, 90 Millionen Einwohnern. Das ist schon eine große Sache. Und ich glaube auch, dass die Amerikaner tatsächlich nicht dazu bereit sind, auch ihre Meinung nicht ändern werden und da jetzt mit Truppen einzumarschieren. Und abgesehen ist auch die Frage, ob sie auf selbst die größte Militärmacht der Welt dazu überhaupt in der Lage wäre, logistisch. Also bleiben die anderen Optionen. Wird Trump sagen, wir enthaupten das Regime und jemand aus dem Apparat soll die Macht übernehmen? Hauptsache, es gibt keinen Turban mehr an dessen Spitze, weil natürlich das Symbol des Mullah-Regimes ist das, was die westliche Welt und auch in einigen der Regionen provoziert. Also versucht man irgendwie eine andere Lösung zu finden. Reza Pahlavi, den Sie gerade angesprochen haben, sagt, na, ich komme und dann leite ich als Übergangsfigur, als Symbolfigur eine demokratische Transition, werde dafür sorgen, dass das alles hier auf den Weg gebracht wird. Ich bin Demokrat, ich bin zwar der Sohn des Schahs, deswegen habe ich eine gewisse Aura und Autorität, aber ich habe kein Interesse daran, hier irgendwie eine Monarchie wieder zu
haben. Es ist alles sehr selbstlos, ich mache das für mein Volk und dann ziehe ich mich zur richtigen Zeit zurück.
Ja. Das haben auch schon andere gesagt. Manchen ist es auch ernst damit gewesen. Andere haben es sich dann irgendwann anders überlegt. Nur dieses Szenario im Speziellen ist derzeit ein rein theoretisches.
Ja.
Das stimmt nicht, dass Pahlavi keine Anhängerschaft besitzt und in Anbetracht der derzeitigen Situation und der insbesondere der schlechten Bilanz des iranischen Regimes und insbesondere der Niederschlagung der Proteste im Januar, ist diese Anhängerzahl auch gewachsen.
Mhm.
Aber ein 170-Seiten-Programm vorzulegen und zu sagen, so stelle ich mir die Transition vor, ist eben auch noch nicht genug, um wirklich überzeugend darzulegen, wie dieser Übergang gelingen soll. Nun muss man fairerweise auch sagen, das ist bei allen Revolutionen so gewesen.
Ja.
Und im Nahen Osten, Iran ist immer ein Sonderfall, aber im Nahen Osten gibt es doch sehr, sehr viele Überraschungen. Wenn wir uns mal die letzten 2 Jahre anschauen, was es da für politische Veränderungen gegeben hat, da hat niemand den absoluten Masterplan, wie eine solche Transition gelingen soll. Nur die ersten Schritte in diese Richtung müssen ja erstmal gegangen werden. Und davon sind wir nach meinem Dafürhalten noch relativ weit entfernt.
Das heißt, wir haben diese 3 Szenarien. Wir haben einmal, dass jemand aus dem Regime heraus aufrückt, hochrückt und in einem militärdiktaturähnlichen System weitermacht, vielleicht mit dem Versprechen, das System zu demokratisieren. Wir haben die sehr unschöne Option des völligen Chaos, wo einzelne Gruppen miteinander um die Macht kämpfen. Und wir haben diesen Player, Reza Pahlavi, Sohn des Schahs, der von außen kommen könnte.
Wir haben noch mehr Szenarien. Es gibt, auch wenn das natürlich erstmal naiv klingt, es gäbe auch immer noch die Möglichkeit, und da sollte man das iranische Regime auch ab und zu mal daran erinnern, friedlich die Macht zu übergeben.
Aber an wen?
Und zu sagen, wir haben erkannt, dass die Zeit gekommen ist, von der Macht abzulassen. Das ist insbesondere in der derzeitigen Situation zwar unwahrscheinlich, aber man sollte die Tür dafür offen lassen,
ja,
insbesondere für diejenigen, die nachrücken, sich darüber auch im Klaren zu sein, wenn ich versuche, die Gewaltherrschaft weiter aufrechtzuerhalten, dann führt das irgendwann nur dazu, dass man an uns allen irgendwann Rache nehmen wird. Und vielleicht gibt es ja auch eine Möglichkeit, dass wir es anders machen. Und auch da muss man sich die Schah-Zeit mal anschauen. Der Schah, dem man sehr, sehr viel unterstellt, zu Recht sehr viel vorwerfen kann, hat in der entscheidenden Phase gesagt, ich kann nicht an der Macht mich festklammern und meine Landsleute niederschießen lassen.
Ja, er hat seine Sachen gepackt und ist gegangen.
Ist gegangen.
Ja.
Und auch damals war es nach meinem Dafürhalten, ich war nicht dabei bei der Islamischen Revolution, ich war da 2 Jahre alt in der Zeit, aber ich habe den Eindruck, dass viele Menschen, die auf den Straßen dann irgendwann gesagt haben, dann eben Khomeini, die in diesen bisschen bizarren Kleriker, der da im Exil saß, dessen Namen gerufen haben, als maximale Gegenposition zu dem Schah-Regime, was sie abgelehnt haben, haben selber nicht daran geglaubt, dass dieser Khomeini irgendwann mal aus einem Flieger aussteigen würde und die Macht übernehmen würde. Und selbst als er kam, haben sie immer noch gesagt, na gut, das ist eine Übergangsphase, das ist nur eine Symbolfigur, die jetzt gerade mal den Moment heiligt, jetzt werden sich die demokratischen Kräfte durchsetzen, dann wurden sie von Khomeini und seinen Anhängern aufs Kreuz gelegt. Und es wurde diese islamistische Diktatur errichtet, von der viele Menschen, die Islamische Revolution damals getragen haben, niemals geglaubt hätten, dass das tatsächlich Realität werden könnte. Aber so ist es natürlich, man ruft den Namen, man kreiert eine Erwartung und dann plötzlich ist sie da und sie wird Realität. Und auch das ist natürlich Teil der Entwicklungen im Nahen Osten. Das bedeutet aber nicht, dass es alles einfach ein Wunschkonzert ist und man sagen kann, okay, Wahrnehmung schafft Fakten. Und insofern gehen wir davon aus, dass es sich irgendwann in diesem Sinne verändert. Aber es ist trotzdem ein Szenario, was man nicht ausschließen kann. Und von einem solchen Szenario könnte zum Beispiel auch Reza Pahlavi profitieren. Derzeit scheint er ja eine große Unterstützung der Amerikaner und der Israelis zu haben, wenngleich Trump sich nicht vorbehaltlos auf seine Seite gestellt hat.
Herr Gerlach, meine letzte Frage. Zoomen wir ein bisschen heraus aus dem Gesamtgeschehen und blicken auf die Region als Ganze. Welche Player drumherum und welche möglichen Reaktionen sollte man jetzt am ehesten auf dem Schirm haben?
Die Staaten, die jetzt massiv betroffen sind, insbesondere von den iranischen Gegenschlägen, also die Golfstaaten Kuwait, Katar, Bahrain, Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, die haben wirklich ja versucht, diese Eskalation zu verhindern. Durch Verhandlungen, durch bestimmte Garantien auch. Das waren aber zum Teil, nicht alle, aber einige davon haben vor einigen Jahren die Amerikaner noch aufgefordert, das iranische Nuklearprogramm militärisch zu bekämpfen, haben dann irgendwann festgestellt, dass der Westen ihre Rufe nicht hört und haben dann ihre Politik geändert und sich mit Iran angenähert. Und das hat auch ganz gut funktioniert. Die Türkei ist auch ein Faktor. Die Türkei hat in den letzten Jahren besonders deutlich gemacht und Erdogan jetzt aktuell auch wieder, dass man ein militärisches Vorgehen gegen das iranische Regime nicht wünscht, weil man an einem Zerfall Irans, an einer Instabilität in Iran überhaupt kein Interesse hat. Das hat mit Migration zu tun, das hat mit der Kurdenfrage zu tun und natürlich auch mit weltwirtschaftlichen Aspekten, insbesondere dem freien Handel, dem Ölverkehr, der Luftfahrt und so weiter, die ja alle das Geschäftsmodell der Staaten der Region sind und sie besonders intensiv betreffen. Irak ist ein Land, in dem es eine starke pro-iranische Kraft gibt, auch wenn sie vielleicht nicht die Mehrheit sind. Auch die Iraker wollen in diesen Konflikt nicht hineingezogen werden. Und insofern sind viele Staaten der Region von der derzeitigen Situation betroffen. Diese Staaten sind allerdings auch in der Lage, bis auf wenige Ausnahmen, und das ist in der Geschichte des Nahen Ostens auch immer wieder vorgekommen, ihre Interessen schnell zu hedgen. Mhm. Und zu sagen, gut, wir müssen uns jetzt, genau, wir müssen uns mit der neuen Situation abfinden. Und die Rhetorik, die wir von diesen Staaten hören, die ist erstaunlich. Man hat die amerikanischen Angriffe, obwohl man sie ablehnt, relativ wenig kritisiert.
Ja.
Man hat die iranische Gegenreaktion heftig kritisiert. Und es scheint so zu sein, dass ein Land wie Saudi-Arabien jetzt schon eigentlich dabei ist, obwohl es diesen Schritt abgelehnt hat, sich mit einer neuen einen Szenarienplan zu entwickeln für eine neue Situation. Ob die Saudis insbesondere ein Interesse daran haben, dass ein Regimewechsel in Iran stattfindet und eine nationalistisch-persische Kraft dort die Macht übernimmt, das wage ich zu bezweifeln, denn die Saudis haben mit dem Schah, um einen Blick in die Geschichte nochmal zu werfen, nicht bessere Erfahrungen gemacht in ihrer Rivalität als mit der Islamischen Republik. Aber sie sind eben in der Lage, sich relativ schnell anzupassen.
Und wir werden sehen, wer es wie tut. Lieber Herr Gerlach, vielen Dank für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen. Vielen Dank für die Einladung.